Football O'Clock.
He's at the 30. He's at the 20. He won't give it up. Oh, God. Oh, 2 seconds on the clock.
Football O'Clock. Es ist Zeit für American Football, es ist Zeit für die National Football League, es ist Zeit für Super Bowl, Talk vom Feinsten, es ist Zeit für unser viertes Super Bowl Update. Es ist Zeit natürlich für Winter Day, Football O'Clock und einmal mehr zum vierten Mal in dieser Woche Zeit für ihn, Bernhard Seikowitz. Schön, dass du schon wieder mit mir sprechen magst.
Servus. Viel Wahl habe ich nicht. Man muss vielleicht dazu hinzufügen, dass wir im selben Apartment sind. Deswegen, der Martin lässt immer so klingen, als ob ich mich bewusst dazu entscheiden würde. Natürlich will ich hier sein, aber viel Wahl, falls ich keinen Bock hätte, hätte ich auch nicht.
Das ist nämlich der springende Punkt. Ich merke schon auch, das ist viel und habt ihr auch vorher gesagt, das ist tatsächlich auch Arbeit letztlich mit Organisieren, mit Kamera, mit diesen Media Availabilities, mit Nachbereitung, Vorbereitung für die nächsten Tage. Da habe ich mir auch gesagt, wenn du keinen Bock mehr drauf hättest, dann sagen. Und das war bisher noch nicht der Fall. Und ehrlicherweise muss man auch dazu sagen, es ist ein klein wenig Licht am Ende des Tunnels erkennbar. Es ist morgen Freitag unserer Zeit. Das wird dann bei euch schon der Fall sein, wenn ihr das unterm Frühstückstisch, auf dem Frühstückstisch liegen haben werdet. Da haben wir noch die letzten Termine und Samstag ist dann so einigermaßen frei und bin dann gespannt, wie die Stadt danach aussieht an einem Tag, wo diese ganze Meute auf einmal in Anführungszeichen nicht mehr ganz so viel zu tun hat. Aber gestern war ein ereignisreicher Tag, wo wir in Super Bowl Update Nummer 3 auch für alle Hörerinnen und Hörer, vor allem die Spezialisten, kann man nicht vorstellen durften und aufbereiten durften. Da bin ich auch euch noch das ein oder andere Video schuldig auf meinen Social-Media-Kanälen. Bernhard lässt derweil seinen Instagram-Account glühen, weiterhin mit tollen Fotos, Beobachtungen. Das ist @bernhard.psycho, wen es interessiert. Und etwas, das wir zum gestrigen Tag noch nachreichen müssen. Wir sind ja eigentlich nette Menschen und wir haben uns extra Gedanken gemacht, was können wir rein theoretisch. Na, sind wir schon. Öfter als nicht. Versuchen wir es so. Und etwas, was wir in der Vorbereitung gesagt haben, naja, wir versuchen den beiden Geburtstagskindern am Super Bowl Sunday, nämlich Cooper DeJean, Cornerback der Eagles, und Saquon Barkley, Running Back der Eagles, ein Präsent zu überreichen. Wir haben dann lange überlegt, okay, was bringt man denn aus Österreich mit und was kommt dann auch durch den Zoll und wird nicht sofort rausgefischt, und haben uns für Mannerschnitten entschieden. Und ja, wenn jetzt irgendein Mitarbeiter oder Mitarbeiterin der Firma Manner das hört, wir werden gerne auch von euch unterstützt. Das ist jetzt das erste und letzte Mal Gratiswerbung. Ab dann bitte in Naturalien bezahlen oder vielleicht auch einfach mit einem Sponsoring durch Werbespots. Aber du hast schon am Flughafen in Wien Mannerschnitten gekauft, die dann auch während dem Flug weggegangen sind. Und wir haben so kleine Mini-Mannerschnitten in Geschenksverpackungen reingegeben und eine Cooper DeJean gegeben. Das war schon bei der Opening Night der Fall. Und gestern eine dem Star Running Back der Eagles, Saquon Barkley. Da hat's, weil er am Podium unterwegs war, wie immer sehr, sehr lange gedauert, um durchzukommen. Aber wir haben eben auch gewusst, dass er mit Sandro Platzgummer lange sich einen Running Back Room geteilt hat. Der erste Österreicher, der über das IPP auch entsprechend sich in der NFL festhalten konnte, auch die vollen 3 Jahre damals, die es noch waren, mit den New York Giants und eben Saquon Barkley verbringen konnte. Das war dann auch so ein bisschen der Angle, ihn über Sandro zu fragen und ihm gleichzeitig dann aber auch ein Präsent, nämlich dieses Präsent der Mannerschnitte zukommen zu lassen. Wir hören mal rein, wie sich das bei der Übergabe des Präsents und dem Talk mit über Sandro Platzgummer angehört hat bei Saquon Barkley.
Saquon, with the Giants, you shared a backfield for a long time with a fellow Austrian, Sandro Platzgummer.
Sandro.
We're from Austria, and we thought we'd bring you an Austrian treat. It's your little birthday present. I know it's been a big story. But when you look back on your time together with Sandro Platzgummer, who came up through the IPP program, what goes through your mind when you're thinking back of that?
I love him. He's a great dude. He's a hard worker. He always was questioning the coaches, right? And sometimes you need that. And I think it keeps the coaches on their toes. And, you know, he always just needed to know why or the reason why. And he came in trying to learn as much as he can about the game. And, I didn't know that, you know, I asked him, I was like, how big are you over there and how good are you over there? And he told me he's a Saquon or Christian McCaffrey over there. So I give love for him. And I know he went through a knee injury not too long ago, and I've been rehabbing. I've been seeing some stuff he's been posting. But, you know, big shout out to Sandro.
Hope you're not having a nut allergy. It's a hazelnut treat, and hope it tastes even sweeter on Sunday afternoon.
Is it chocolate?
Open it up. It's kind of a waffle. It's a famous Viennese Austrian treat.
Oh, okay. Hope it's a wafer? Is this a wafer?
Yeah.
Okay, I got you. All right.
Okay.
Also, erst einmal muss es, glaube ich, ziemlich cool sein, Saquon Barkley als Follower zu haben. Er ist da offenbar sehr gut informiert, wie es dem guten Sandro Platzkummer geht. Wenn du auch dessen Karriereweg da nochmal vergegenwärtigst, und der war für mich, und es gab vorher schon einen Running Back, auch aus Innsbruck mit Florian Rhein, den viele nicht mehr so am Konto hatten, der war unfassbar gut. Und der war auch dann mal bei so einem Sichtungstraining, aber da war die NFL mit internationalen Programmen und dergleichen noch gar nicht so weit, und hat sich dann irgendwie das Kreuzband gerissen und war dann danach nicht mehr ganz dasselbe. Aber als Sandro Platzkummer in der NFL andocken konnte, war das für mich so der Moment, wo man gedacht hat, wow, man kann es aus Österreich in die NFL schaffen. Und jetzt hat er letztes Jahr in der European League of Football für Frankfurt Galaxy gespielt, und das Nordamerika-Kapitel dürfte weitestgehend abgeschlossen sein, aber trotzdem etwas, das vielen Kindern dann sicher auch Mut gemacht hat, zu sagen, hey, cool, NFL ist möglich. Wie siehst du, nennen wir es ruhig, das Gesamtkunstwerk Sandro Platzkummer?
Ja, also der Sandro auf jeden Fall diesen ersten großen Schritt für Österreicher gemacht. Ist natürlich cool zu sehen, vor allem dann auch noch seine Position wie Running Back, wo es generell schwer ist, auf so einer extremen Skill-Position es in die höchste Liga zu schaffen und dann auch noch aus Europa raus. Aber was der Sandro halt immer gezeigt hat in Europa und Österreich, dass er halt einfach ein Premium-Athlet ist und einfach ein zu guter Athlet mehr oder weniger war für Österreich, und dass ihn das nach Amerika tragen könnte, konnte man natürlich nicht wissen, aber im Nachhinein wundert es einen dann auch nicht so, weil er mit seinen Qualitäten quasi darüber gehört. Und ja, ist natürlich cool zu sehen, dass der Saquon so über ihn redet. Und ich fand den ersten Teil eher mehr lustig, von wegen, dass er immer zurückredet oder halt Fragen stellt und so, weil das auch der Sandro ist, den ich kenne quasi, dass er immer alles hinterfragt. Und was natürlich auch, ich meine, er ist Mediziner und er wäre wahrscheinlich nicht so ein intelligenter Mensch, wenn er das nicht tun würde, aber man darf nicht vergessen, dass Football ein sehr hierarchischer Sport ist, und wo man das nicht so wirklich oft sieht, und dass er dann quasi als Österreicher trotzdem true zu sich selbst auch irgendwo bleibt und wenn er Fragen hat, Fragen stellt und nicht davor zurückschaut, das ist natürlich auch cool zu hören vom Saquon, und ja, voll.
Diese Folge ist die wahrscheinlich sportlichste, nenne ich es jetzt mal, weil wir versuchen werden, uns jetzt auch dem Spiel anzunähern, und jeder von uns hat so ein klein wenig den X-Factor versucht für sich zu definieren. Ehrlicherweise in einem Spiel, wo 53 Menschen am Active Roster sind und dann 48 oder 47 dann tatsächlich auch im Spiel teilnehmen dürfen, könnte jede einzelne Position, jeder einzelne Spieler zum X-Factor werden. Ich glaube, die New England Patriots und die Seattle Seahawks können ein Liedchen davon singen, als auf einmal der völlig unbekannte Malcolm Butler durch seine Interception an der Goal-Line kurz vor Ende des Spiels zum riesengroßen Helden geworden ist und damit auch in die Super Bowl-Geschichte eingegangen ist. Und zu diesen X-Factors haben wir auch versucht, dann entsprechend Interviews noch zu sammeln. Die sind, muss man allerdings auch dazu sagen, über die letzten beiden Tage entstanden bei den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles. Diese Media Availabilities, die die NFL den Spielern aufoktroyiert und den Teams, die sind heute zu Ende gegangen. Bei den Chiefs gab es nochmal zwei Einzelpodium-Pressekonferenzen, wie immer zu Beginn Andy Reid und dann im zweiten Slot kurioserweise Travis Kelce. Das war bisher eigentlich immer Patrick Mahomes oder für Patrick Mahomes reserviert. Bei den Eagles waren es wie gestern schon Nick Sirianni und Jalen Hurts, und danach gab es dann nochmal bei beiden Mannschaften alle Coaches, alle Spieler, die verfügbar waren. Fast alle, muss man dazu sagen. Jalen Carter habe ich auch heute bei den Eagles nicht gesehen. Der ist seit gestern offiziell krank. Und wir haben auch vergeblich auf Josh Sweat gewartet, der hoffentlich nicht auch krank ist. Also nicht, dass die Eagles jetzt irgendwie zum ungünstigsten aller Zeitpunkte...
Ja, ich habe heute gelesen, dass da angeblich eben die Grippe so ein bisschen durchgeht oder dass die so ein bisschen krank gerade alle irgendwie werden anscheinend. Ich habe mir es heute auch aufgefallen, ich habe vergessen, wer, aber der ein Spieler von den Eagles halt da gesessen und jemand wollte ein Interview machen und entweder hat er einfach keinen Bock gehabt, aber seine Antwort war halt, weißt du, ich habe Grippe, lass mich in Ruhe, so mehr oder weniger, so ich will jetzt gerade nicht reden. Also entweder war er ehrlich und er ist wirklich krank auch gewesen und ist halt einfach nur da gesessen, weil er da sein musste, oder er hat halt einfach keinen Bock gehabt, das kann natürlich auch sein.
Nachdem du das jetzt diese 3,5-4 Tage miterlebt hast, dieses available, verfügbar sein zu müssen, und da werden ja teilweise strunzdumme Fragen gestellt. Also hinter mir war ein Reporter aus einem Land, der die ganze Zeit gefragt hat, what do you know about my country? Und ich meine, es gibt die Spiele in allen Formen, Farben und halt auch Wissensgrößen, und manche haben gesagt, ich kenne ein Land nicht. Das war dann irgendwie auch spannend, aber und auch deswegen versuchen wir dann so gut vorbereitet wie möglich in Interviews reinzugehen und dann hoffentlich auch öfters nicht kluge Fragen zu stellen. Aber nachdem du das jetzt irgendwie 4 Tage miterlebt hast, dieser Zirkus, der dieses Spiel begleitet, was ist dein finales Fazit?
Ja, schwer. Ich meine, ich komme ja nicht aus der Sparte und für mich ist das quasi gerade alles das erste Mal und auch sehr interessant alles. Und ich verstehe die ganzen Dynamiken und so auch noch nicht. Also wenn das mein Hauptjob wäre, wie wäre ich dann in der Situation von einem Reporter und so. Aber aus dem Auge, aus dem ich das sehe, ist das teilweise sogar grenzwertig an, wie sagt man, privatsphären Missbrauch oder, also das ist halt echt, also wie man sich das eben, diese Booths und so, das ist noch ganz in Ordnung, weil da gibt's halt quasi so eine Barriere von diesem Tisch und da kommen die nicht drüber. Sprich, da hat man so sein 1 Quadratmeter Luft quasi, aber alle anderen, die quasi offen sind für alle, also da sieht man sehr oft, dass dann Leute wirklich das iPhone 15 Zentimeter von ihrem Gesicht haben und weiß ich nicht, wie so ein Zootier irgendwie schon, also das fand ich schon sehr komisch irgendwie, und ich meine, denen ist wahrscheinlich egal dann irgendwo, weil die sitzen halt einfach ihre Stunde, und wir haben auch heute Leute gesehen, die jetzt nicht so gefragt sind, die haben sich dann Karten mitgenommen und so und verbringen die Zeit halt so, und wenn halt wer kommt, dann hören sie halt kurz auf zu spielen, aber die meisten nehmen es eh mit Humor mehr oder weniger, aber fand ich schon teilweise auch sehr extrem, muss man glaube ich auch so sagen. Aber ja, wie gesagt, dann auf der anderen Seite, ich das ist mein erstes Mal und vielleicht ist deshalb einfach so komisch für mich.
Es lief dieses Jahr, das war jetzt das dritte Mal, dass ich das miterleben durfte, gefühlt gesitteter ab als die ersten beiden Male.
Echt?
Und dann wiederum lässt sich es auch schwer vergleichen, weil die Hotels dieses Mal zum Beispiel deutlich größer waren. Auch diese Bereiche, wo man mit den Spielern reden kann, wobei der Cheese eigentlich relativ kompakt war. Aber ja, vom es ist diese Geschichte, die NFL will halt, dass jedes nur erdenkliche Medium, das für die Super Bowl nach New Orleans gekommen ist, auch die Chance hat, Stimmen zu kreieren, eigene Stimmen zu kreieren. Dass dann natürlich hunderte Blogger dastehen mit ihren Minicamps und dergleichen, gut, wir sind jetzt da keine allzu große Ausnahme, und mit ihren Mini-Mics und dergleichen, das ist dann natürlich vielleicht eine Blüte, die NFL so nicht treiben gesehen hat, kann man aber nicht vorstellen, dass das jemals wieder zurückgerudert wird, sondern dass das Ding einfach nur noch größer wird, und im Endeffekt müssen sich die Teams beschweren und die Owner und das dann irgendwie komplett neu ausdealen, auch was wahrscheinlich das Collective Bargaining Agreement anbelangt, aber die Super Bowl Woche spielt so unfassbar viel Kohle in die Kassen der NFL und damit wieder der Team Owner, dass sie wahrscheinlich den Teufel tun werden, das auch zu ändern. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir wollen uns ein klein wenig sportlich der Partie nähern, die jetzt nur noch für uns 3 Tage entfernt ist. Wir zeichnen dieses Super Bowl Update Nummer 4 am Donnerstagnachmittag auf. Das wird dann bei euch zu Hause am Freitagvormittag oder Freitag früh verfügbar sein. Und wir haben uns mit all dem was wir uns angesehen haben an Zahlen, an Bilanzen, an Geschichten um diese beiden Teams, Mahomes, Late Game, Exzellenz, Hurts, Struggles über gegen den Blitz und Pässe über die Mitte und Andy Reid und seine Bilanz gegen Defenses von Vic Fangio, die exzellent ist, oder Spagnuolo, der noch unbesiegt ist, gegen Offenses, die von Kellen Moore koordiniert werden. Es ist in Wahrheit alles seziert worden und ohnehin schon über alles gesprochen worden. Und wenn ihr einschlägige Sendungen hört oder schaut, dann kommt euch wenig was von dem, was wir jetzt besprechen, wahrscheinlich ohnehin bekannt vor, weil so viel Neues lässt sich dann auch nicht zutage fördern. Wir wollten aber unsere Argumente vorbringen und dann stellvertretend dafür auch die Spieler sprechen lassen. Und jeder von uns hat sich für eines der beiden Teams einen X-Factor gesucht und den dann auch mit einem Interviewpartner quasi belegt bekommen. Und als du dir die Chiefs angesehen hast und ich dich gefragt habe, Bernhard, was ist denn dein X-Factor? Wie aus der Pistole geschossen gekommen das Linebacking-Core? Warum?
Ja, also ich glaube, dass der Schlüssel zum Sieg für die Chiefs über die Defense kommen wird. Und ich glaube, es wird auch darüber kommen, wie sie quasi mit den Linebackers spielen, wie sie Pressure kreieren können, um den Run zu stoppen. Natürlich im Run stoppen ist natürlich immer ein Linebacker gefragt, deshalb von dem her sowieso schon wichtig, aber auch dann eben in der Komponente Pass und Run. Die Eagles mit ihren Play-Actions und also die setten einen Pass up mit dem Run und all das, und das ist halt sehr schwer für die Augen von einem Linebacker. Und ja, deshalb glaube ich, dass es ein hohes Level an Linebacker-Play brauchen wird. Natürlich muss jeder in der Defense gut spielen und auch jeder in der Offense gut spielen, wenn sie gewinnen wollen. Aber ich glaube, wenn die Linebacker einen guten Tag haben, dann wird die ganze Defense einen guten Tag haben. Und ja, könnte quasi spielentscheidend sein.
Und dieses Linebacking-Core, das hat in den letzten beiden Jahren, nämlich beide Jahre, die auch mit Super Bowl-Siegen der Chiefs endete, einen fantastischen Job gemacht. Viele erinnern sich sicher noch an den Fumble-Return-Touchdown von Nick Bolton in der Super Bowl gegen die Eagles. Und dann ist uns ein Mann aufgefallen, den wir dann auch zum Interview gebeten haben, namens Leo Chanel. Für viele vielleicht jetzt nicht unbedingt der Household Name, aber wenn es zählt, ist er da. Third-Year-Linebacker in Diensten der Kansas City Chiefs. Und den haben wir zum etwas längeren Gespräch gebeten. Wir hören mal kurz rein bei Leo Chanel, Linebacker der Kansas City Chiefs, und plaudern dann drüber.
Leo, when looking at how you came into the league and where you are right now, how surreal, and I'm sure you've been, you've gotten this question a million times, but how surreal is it indeed that you've never been on the losing side of a playoff game so far?
It's crazy because, you know, you could sit on the outside or, you know, somebody that's not part of the team and say like, oh wow, they're just lucky. They, you know, maybe they're probably complacent. They don't really appreciate going to a third time. But all of us, you know, have known losing before. We've known losing in high school, in college, you know, in big games. So we know and appreciate it. And then I think our coaches do such a great job at like looking back on previous years and big games, or even previous years that we played in the regular season, and reminding us how much it hurts to lose big games.
Now, when you start laying the groundwork for a defensive game plan, and I completely understand that you're not taking us on the inside 100%, but what are things that you're trying to attack first? Is it the opponent's strength? Is it just a general framework? How does one have to think about installing or starting to install a game plan?
Yeah, I mean, obviously it all starts with a run. You know, the run game report, you know, Coach Joe Cullen, he gets so passionate up there about it. He preaches to the team. It's one of the first reports we do, you know, throughout the week. And that's the most important thing with any team. But then you got a team like the Eagles. They're the highest percentage run team. They got the blockers that they have. They have Saquon. So it's super dangerous. And, you know, it's nothing crazy. It's just doing our job, not getting selfish. You know, we have no room for error. So, you know, being selfish could cost us a game.
We at our podcast, we identified the linebacker unit as a whole as one of the X factors for the outcome of the game. And when we think about you, you having to deal with so many things in so few seconds, like, what are some of the cues that you're looking at when it comes to, is it a run? Might it be a play action fake? How do you try to process everything that's happening?
Yeah, I mean, first you got to know, like, what situation it is. You know, is it Is it first and 10? Is it second and 10 after incomplete pass? Is it second down and longer, second and short? You know, and then all those things factor in. And then you also look at, okay, now what am I seeing from the O-line? You know, what tips can I take away from them? You know, so you, those are the two big things that I take if we're going to get a run or pass. If I'm in the game, there's probably a higher chance it's going to be a run, you know, because Coach Spags does a really good job at, you know, attacking, you know, with his scouting and all that. So, you know, those are a couple things.
Now, you being kind of the glue between the defensive line and the defensive backs, how vital is communication on the field before the play and even during the play?
It's huge because all it takes in football, all it takes is one guy out of their gap, one guy late on a blitz. You know, we've seen it. We've reviewed all of our film all week. When we have so many missed big opportunity plays that, like, all of us are like, oh, my goodness, I wish I had that one. So, like, we got the biggest stage of the year right here, the biggest moment, biggest game. So there's zero room for error.
Talking about the biggest stage, the first time it might be a coincidence. The second time, it clearly shows a trend. You had huge stat lines in both Super Bowls. Six tackles in the first, six tackles in the second, a sack in the first, a blocked extra point, and a forced fumble in the last one. What is it about the big stage that brings out apparently the best in you?
I mean, you must be reading from a note card or something. That's pretty good. Appreciate that. You know, it's just, I love big games, man, and you know, I love football in general, but I don't know. It's just a whole, like, obviously the extra week of preparation helps. You know, you get extra visualization that you wouldn't have time for normally. So I'm constantly visualizing in my head, like, how can I make a big play? Like, what can I do? And punching the ball out is, you know, the easiest big play you can make on a football field. So it's just extra time visualizing, I would say.
Now, you're also a key cog on special teams. One might remember the blocked field goal against the Broncos that gave you the, what was it, AFC Special Teams Player of the Week. What is it on special, and the blocked extra point again in the Super Bowl. Why do you seem to have a knack for a big play on special teams?
You know, field goal block especially, like, you know, I just enjoy it. You know, it's somewhere where my rookie year, I feel like I wasn't getting anywhere with it. So I kind of just, like, you know, worked on it, like, individually on my own, because it's not something you normally work on as a linebacker, you know, getting playing time. But, you know, I wanted really to make a difference there. And obviously, like, the guys around me helped so much. And, like, we got guys that are going full go, 100% effort every time around me, which helps. Justin Reed off the edge, crazy get off. So it's just, like, locking in on the details, getting it more and more experience in-game reps. Obviously trying to use my advantage, which is, like, the weight room. You know, to my advantage. So, yeah, I mean, I feel like I still got to make some big plays, punt return, you know, maybe block one there, hopefully. But, yeah, there's always plays to be made.
Really enjoyed this one. Thank you so much for doing this.
I appreciate your questions.
Und es gab nach dem Interview noch so ein bisschen den Ritterschlag von Leo Chanel, der gemeint hat, wow, you came prepared. I appreciate this. Und du musst grinsen. Wir haben schon drüber gesprochen. Ja, das ist tatsächlich so mein 100-Yard-Spiel ist tatsächlich zu wissen, dass man eben keine blöden Fragen stellt und den Spielern, so gut es geht, inhaltlich auch auf Augenhöhe begegnet.
Ja, voll. Also, genau, ich hab's direkt nach dem Interview habe ich halt gesehen, wie du gestrahlt hast. Und also habe ich irgendwie gemeint, dass das halt irgendwie so deine Super Bowl ist, so die Woche vor der Super Bowl ist deine Super Bowl irgendwie und ja, war cool zu sehen auf jeden Fall. Ja.
Da waren extrem viele Dinge mit dabei, die total spannend sind. Diese extra week of preparation mit der extra visualization, also sich das immer und immer wieder oder noch öfter vor dem geistigen Auge abspielen zu können. Ist das bei dir auch was, dass du versuchst, diese Visualisierungen oder da Techniken hast, um dir vorzustellen, was du tun würdest, wenn und wie?
Ja, klar. Also zu 100%. Ich glaube, vor allem in so einem Sport, wo man nur so viele Reps pro Woche nehmen kann, ohne dass man seinen Körper in Grund und Boden rennt oder bangt, ist es sehr wichtig, dass man diese Mental Reps halt nehmen kann. Egal, ob es ist, wenn man daheim am iPad sitzt und ein Play öfters durchschaut und oder ob es ist, dass man im Meetingraum sitzt und der Coach spielt das vor, aber all diese Sachen, die spielen natürlich dazu. Und auch wie er gemeint hat, wie du ihn angesprochen hast, auf die Fumbles, glaube ich, war es. Und da war auch eben, ja, eben wegen der Visualization. Und ich bin mir sicher auch, dass er sich solche Plays immer wieder mal anschaut, einfach nur, um confident in das nächste Spiel reinzugehen und sich quasi gut zu fühlen und ready zu fühlen. Und ja, es spielt eine Riesenrolle. Und ein Strength Coach hat mir mal gesagt, schon damals in Wien, dass es bewiesen ist, dass wenn du im Kopf einen Rap durchgehst, egal ob es ein Rap vom Springen ist oder ob es ein Rap vom Fangen ist oder vom Laufen, was auch immer, dass diese Nervenbahnen trotzdem angeregt werden. Das heißt, man kann tatsächlich Arbeit hinkriegen, ohne sich zu bewegen. Und das ist natürlich vor allem, wie gesagt, für einen Sport wie American Football sehr, sehr wichtig. Und ich meine, wer Skifahren schaut, ich glaube, da sieht man es am meisten, wo sie davor mit ihren Händen da auf diesen Stöcken lehnen und quasi den ganzen Track durchgehen. Und das kommt auch nicht irgendwo her, dass die das alle machen. Deshalb, ja, sehr wichtiges Tool. Natürlich, wahrscheinlich gibt es Leute, die gar keinen Bock drauf haben, sondern einfach nur rausgehen und spielen. So, ich habe heute beim Travis Kelce zugehört und einer hat ihn gefragt nach seiner Routine. Und das ist auch so eine Sache, über die wird eigentlich immer gepreacht. Und ja, hab eine Routine, sei prepared und richtige Veterans, die haben alle eine Routine und so. Und seine Antwort war halt einfach so, ja, weißt du, so, um ehrlich zu sein, ich habe halt eigentlich gar keine Routine, ich gehe halt einfach immer raus und spiele. Deshalb, vielleicht ist der dann auch nicht so ein Riesenfreund von Visualisieren und all dem. Deshalb, ja, also ich glaube, es gibt da schon Unterschiede auch, aber wie gesagt, die meisten haben wahrscheinlich gerne eine Routine und die meisten, denen hilft, wenn sie sich Sachen visualisieren oder halt Filme nochmal anschauen von sich selber oder auch von anderen.
Mein X-Factor ist vielleicht etwas besonderer, hat auch wieder mit Spezialisten zu tun. Ich glaube, mein X-Factor, letztlich wäre es Coaching. Der beste Head Coach und der beste Defensive Coordinator, nämlich über die letzten Jahre mit Reed und Spagnuolo, ist X-Factor und klares Edge für die Kansas City Chiefs. Aber als ich dann versucht habe, mal etwas Spezielleres zu überlegen, bin ich bei einer Person gelandet, die erst die letzten Wochen und Monate so für richtige Schlagzeilen gesorgt hat, auch mit Big Plays, nämlich Nico Remigio, der Returner der Kansas City Chiefs, der sich wirklich hocharbeiten musste und immer wieder für Explosives im Return-Game gesorgt hat. Er hatte im Verlauf der Playoffs einen 41-Yard-Punt-Return, einen 63-Yard-Kickoff-Return. Es war immer wieder zu sehen in der Super Bowl-Geschichte, dass durch große Special-Teams-Plays auch entsprechend Spiele kippen können, gerade im Super Bowl zwischen Kansas City und Philadelphia vor ein paar Jahren war es ein langer Punt-Return-Touchdown, der den Ausschlag gegeben hat, dass die Chiefs einen Game-Winning-Drive dann auch lancieren konnten, wo das Game-Winning-Field-Goal gekickt worden ist. Und Nico Remigio hat zwar noch keinen Return-Touchdown in seiner Karriere, aber immer wieder gezeigt, dass er nah rankommt, dass ihm vielleicht noch ein Block fehlt. Und wer weiß, vielleicht ist genau dieses Spiel am kommenden Sonntag dann auch das, wo er einen breakt, wo er dann auf einmal diesen letzten Tackler auch hinter sich lässt und in die Endzone geht. Und weil diese Geschichte von ihm auch extrem spannend ist, haben wir gedacht, mein X-Factor, und den bitten wir doch mal zum Interview. Chiefs, Specialist, Kickoff und Punt-Returner Nico Remigio.
I've already labeled it as that we're having a soft spot for the specialists here in Win Today Football O'Clock. Now, it's Nico Remigio who's sitting opposite of me. Nico, first of all, thanks for doing this.
Yes.
Nico, you literally splashed onto the scene as a returner with big play after big play after big play for the Chiefs. Now, the returner is kind of that soft spot. Is he a specialist? You're officially labeled under a receiver. What's the correct position to store you under?
I'm definitely a receiver. I mean, that's who I'm in meetings with. I'm out there on offense getting reps. If something were to happen, I would be going out there on offense. But like I said, I'm a football player.
You're one of the truly inspirational stories because not only are you undrafted, you already had to go through the process of being waived, going onto the practice squad, working your way up. When you just look at the last year and a half, how does that play in front of your eyes?
Yeah, you know, it's something that I've prayed about, you know, every day, and especially after camp ended, you know, my wife helped me kind of find God and find a new relationship with God. And, you know, obviously leaning into my faith heavily, comboed with, you know, I also started working with a sports psychologist just to mentally be able to withstand the ups and downs, right? The journey is truly tumultuous and unpredictable. There's not a lot of certainty that comes with it. And, you know, you combo, you know, my faith with the work that I'm doing with my sports psych guy, and then just the drive internally that I already have, the fire that I already have. You know, I've truly been prepared for this moment. And, you know, it's so hard when, you know, it gets so monotonous and you get let down so many times and you face defeat and there's so many setbacks. But, you know, standing here in front of you today, you know, God's timing is truly perfect and it's truly amazing. And I'm just so grateful that my prayers have been answered and that my hard work is being acknowledged and being noticed. And I'm not going to stop. I'm going to keep going. Just because I'm here now, you know, that fire is still burning bigger than ever inside my heart. So
I think you hit the nail on the head. I mean, brain's the one thing. You got to have the mental ability. You got to have the physical ability. And a starting point for a lot of undrafted free agents, a lot of players who've been bouncing around. Granted, you've never bounced around the league. You've only been with one team. But special teams is that niche a lot of players are carving out for themselves. At what point did you know or did you feel that you could be a vital part on special teams and in the return game specifically?
Yeah, I mean, as soon as I got here, you know, special teams has always been a big part of my skill set. Returning has always been a big part of my skill set. You know, back my freshman year in college at Cal, you know, it was how I got on the field my freshman year. You know, I wasn't playing for the first couple games, and then our returner had gotten hurt, and then I ended up kind of taking over that role. And then that role ended up evolving into me getting some snaps on offense. So I've always known that special teams was going to be a big part of my journey, a big part of my career, and even more so being an undrafted guy, having to maximize whatever opportunity it is that I get, I knew was what was going to have to be done.
Now, you doing this and you being that difference-making returnman, what I've always been wondering, and I know that the kickoff rules have changed, so you basically had to adapt twice to two rule sets within 2 years. But once you get the ball, and once lanes start opening up in front of you, how difficult is it to maybe hesitate a little bit to find the right lane? Putting it differently, what's the fine line between hitting a hole and maybe waiting for it to open up a little more?
There's definitely a fine line, and I will say that there is a feel, a natural feel that you have to have for it. But I will say this on top of everything, on top of everything that I've done, none of those plays would have happened without the scheme that Coach Tobe had drawn up, without my teammates blocking for me. They really make it easier on my end to be able to find those seams and find those holes. And so really, I give all the credit to them.
One thing that always interests me in a returning game, you're usually looking up towards the sky. And you used to play in outdoors at Arrowhead Stadium. Now it's an indoor stadium. The lighting is different. How hard is it to track? Not hard, but how different is it to track and locate the ball in a dome than it is on a clear day in Kansas City?
Yeah, it's definitely a different feel, but I will say that the coaching staff and Coach Tobe has done a great job preparing us. We've been indoors practicing with those lights and all that back in Kansas City for quite a few days now and kind of throughout the season. So it's definitely not something that I'm thinking about too much. At the end of the day, whether you're indoors, outdoors, you know, 20-mile-per-hour winds, 0-mile-per-hour winds, you got to go out there and catch the ball, and you've got to make adjustments, and that's just part of the game.
One of the iconic plays in Super Bowl history, albeit in a losing effort, Devin Hester's kickoff return touchdown to open the game against Indianapolis almost 20 years ago. Is that a play that runs through your head at one point during Super Bowl week where you go, man, I could be right. the next Devin Hester to take it to the house.
Yeah, I mean, much respected Devin Hester.
Hall of Famer. And deservedly so.
Deservedly so. And much respect to Coach Tobe, who coached Devin Hester. Those are definitely plays that you appreciate. And if you get an opportunity like that in the game, you definitely cherish that. But for me, my mentality is I'm not trying to play the game before we get to the game. And so in practice, I'm obviously visualizing hitting the hole. I'm obviously visualizing my blocks and where the seams might be. But you never know what happens the day that you get there. And so that's really out of my control. And when we get there, I hope that I get that opportunity to go score.
Hope that too. Wishing you all the best for the big game.
Thank you.
Drei Dinge, die bei Nico Remigio mit drinnen waren, die mit dir noch kurz zitieren möchte. Er hat anfangs im ersten Teil seines Interviews extrem viel über seine Beziehung zu Gott und wie sich das irgendwie auch verändert hat gesprochen. Und auch wenn es manche vielleicht despektierlicher betrachten oder despektierlicher darüber reden, Glaube und alles, was damit zusammenhängt, ist in NFL-Kabinen richtig weit verbreitet.
Ja, also natürlich, ich meine, das ist ein ganz anderes Level als bei uns in Europa. Bei uns in Europa ist generell Glaube etwas anders angesehen einfach. Aber ich glaube, im Falle von ihm jetzt oder von Athleten generell ist es einfach so wichtig, dass man im Kopf ready ist. Und er sagt auch, dass er mit dem Sportpsychologen gemeinsam gearbeitet hat. Und ich fand, das war sehr ehrlich von ihm. Oder er hat da eigentlich sehr weit in sich reinschauen lassen. Oder fand ich cool, dass er damit so okay ist. Und ja, egal, ob es eben Gott ist, über den er quasi da seine innere Ruhe findet oder sein Selbstvertrauen und all das, oder eben ein Sportpsychologe oder beides, wie in seinem Fall. Jeder muss da irgendwie so seinen eigenen Weg finden, weil es läuft nie rund. Sehr viele Leute, mit denen wir geredet haben, die haben über Adversity geredet und die Head Coaches auch, haben eigentlich alle darüber geredet, dass früher oder später hittet man einfach so eine Wall und es kommt dann eben darauf an, wie man damit wachsen kann und wie man darüber hinwegschreitet, über dieses Hindernis. Und jeder findet da seine eigenen Wege, aber man muss auf jeden Fall einen Weg finden, das zu überwinden, wenn man daraus wachsen will oder besser werden will. Wenn man das nicht schafft, dann ist das vielleicht das Ende der Road sozusagen. Und vielleicht ist auch genau das der Unterschied zwischen 3 Jahren Karriere und 9 oder was auch immer, 6+ Jahren. Und ja, fand ich auf jeden Fall sehr interessant, dass er da so in sich hinein hat schauen lassen.
Was ich persönlich spannend fand, als ich ihn darauf angesprochen habe, wie man mit diesen Lanes umgeht und wie viel Warten erlaubt ist und wo dann auch Vollgas zu geben ist. Und das ist beim Returner immer einer der spannenden großen Fragen. Er hat gesagt, man hat ein Gefühl dafür. Und jetzt hast du die letzten Jahre auch mit dem Premium Special Team und mit DJ Dallas einen Lockerroom teilen dürfen, der, glaube ich, auch dieses Gefühl hat. Merkt man vielleicht auch, wer von den diversen Positionen, und er hat sich dann erst als Receiver bezeichnet und dann als Football-Player, wer ein Talent für Special Teams oder fürs Return-Game haben könnte, wer dieses Gefühl haben könnte?
Ja, also ich glaube, der Grund, warum er das jetzt gesagt hat, ist, keiner will, also natürlich will der Returner sein, natürlich will er am Feld stehen, aber eigentlich will er Number-One-Receiver sein und eigentlich will er jeden Ball fangen. Und ich glaube, deshalb hat er das halt so ein bisschen gesagt, weil du so gemeint hast, hey, kann man dich Special Teamer nennen? Und er war halt so, ey Bro, ich bin Receiver, ich krieg Raps in der Offense, ich sitze in einem Receiver Meeting Room. Deshalb hat er das, glaube ich, so ein bisschen gesagt. Aber ich glaube natürlich, dass er weiß, dass das halt so seine Rolle ist. Und wegen dem Feel, ich glaube einfach, dass das sehr, sehr wichtig ist für die Rolle eben. Und es stimmt schon, dass nicht jeder diese Rolle füllen kann. Also nur weil man Receiver ist und schnell ist oder Running Back, was auch immer, heißt das nicht, dass man Returner sein kann. Das ist schon eine different breed so ein bisschen. Oder an Deutsch muss ich auch jedes Mal denken, wenn wir über so Returner reden. Und die sind einfach anders. Also das most impressive finde ich Punt Return, weil da wirklich natürlich ist was aufgezeichnet und was geplant davor, aber das passiert halt nie so bei Punt Return, weil die vom Punt-Team 40, 50, 60 Yards haben, sich vom Block wegzulaufen oder frei zu machen und du stehst da einfach und wartest auf den Ball halt, der ewig lang in der Luft ist. Bei Kickoff Return hast du noch so ein bisschen, okay, alle bleiben stehen, bis du den Ball hast und so. Das heißt, da ist noch ein bisschen mehr Kontrolle drinnen und der Plan geht meistens ein bisschen cleaner auf. Benötigt einen speziellen Menschen auf jeden Fall dafür und dieser Feel auf jeden Fall auch sehr wichtig und das ist, glaube ich, auch nichts, was man beibringen kann. Aber ich glaube, es gehört natürlich auch sehr viel Selbstlosigkeit irgendwo dazu, weil ich kann mir vorstellen, dass irgendwelche Star-Receiver, bis auf Deebo Samuels vielleicht, sich dann nicht wirklich hinstellen und sagen, ja, gib mir, ich will einfach nur den Ball, ich bin ein Football-Player, so wie er gesagt hat, sondern die halt sagen, ah, keine Ahnung, vielleicht verletze ich mich da oder was auch immer. Deshalb ist auf jeden Fall spezielle Position.
Und schön, dass er auch Dave Taube erwähnt hat. Das ist so ein Coach, der klein wenig unterm Radar fliegt schon immer. Und das, obwohl er seit Andy Reids Ankunft in Kansas City dort Special Teams Coordinator ist, mittlerweile auch Assistant Head Coach. Und Nico Remichi hat es angesprochen, der hat Devin Hester eben unter seinen Fittichen gehabt. Der weiß genau, was es heißt, einen Hall of Fame Returner zu haben und was das auch für eine Waffe sein kann. Jetzt ist Nico Remichi in seinem zweiten Jahr, in seinem ersten, dann auch in einer größeren Rolle bei den Kansas City Chiefs. Aber das ist schon nicht verkehrt, den zu haben. Und ich habe dem einmal auf die Waden geschaut, Dave Taube, bei einer Media Availability, als er an uns vorbeigegangen ist, immer gedacht, mit 62 möchte ich auch noch solche Waden haben. Also fit wie ein Turnschuh offenbar. Ich hätte es wie Brandon Marshall machen müssen und ihm einfach reinzwicken. Nur da hätte man wahrscheinlich eher Watschen gegeben.
Ich wollte gerade sagen.
Das ist dann mit mir entsprechend zu reden. Wir haben uns jetzt sehr lange über die Chiefs unterhalten. Wir wollen uns natürlich auch über die Philadelphia Eagles unterhalten. Die waren vor 2 Jahren schon mal ganz nah dran. Und letztlich war es ein Walk-off, Game-Winning Field Goal von Harrison Butker, 3 Punkte Unterschied. Und es ging dann in eine turbulentere Saison der Eagles mit 9 Coordinatoren. Das hat dann nicht funktioniert. Da ist dann vergangene Offseason nachgebessert worden mit Kellen Moore einerseits, mit Vic Fangio andererseits. Im Kern ist die Mannschaft sehr ähnlich, aber es war so ein Competitive Rebuild, den Howie Roseman und sein Team eingeleitet haben. Neuer Star, Running Back mit Saquon Barkley. In beiden Drafts Difference Maker geholt mit Jalen Carter an der Line, mit Quinion Mitchell und Cooper DeJean im Defensive Backfield. Mit Zach Bourne wahrscheinlich den ultimativen Bargain in dieser Saison gemacht, weil All-Pro-Linebacker immer schon ein Problem gewesen für die Eagles die letzten Jahre. Und dem zahlen sie 3,5 Millionen dafür, dass er eine All-Pro-Season hinlegt. Also es ist Wahnsinn, was da auch alles aufgegangen ist. Trotzdem hast du sehr rasch gesagt, es gibt für dich bei den Eagles nur einen X-Factor, der über Sieg oder Niederlage entscheidet. Wen?
Für mich persönlich ist es Jalen Hurts. Weil natürlich, also ich meine, was mit den Eagles kommt, ist das Run-Game. Und natürlich, wenn sie das nicht auf die Reihe bringen, dann sind die Eagles an diesem Tag irgendwie nicht da. Und das Zweite ist die Defense, was sie einfach durch die Saison getragen hat. Aber ich glaube, in diesem Spiel, was werden die Chiefs verteidigen? Wir haben den Linebacker gerade drüber reden gehört. Er hat gemeint, wir müssen das Run-Game stoppen. Wenn wir das nicht stoppen, dann brauchen wir quasi gar nicht spielen. Und wenn sie das aggressiv versuchen zu stoppen, dann ist natürlich die Antwort auf die Defense, Jalen Hurts mit seinem Arm und AJ Brown oder seine Receiver eben, die ihn dabei unterstützen. Und deshalb ist für mich das quasi der X-Factor, ob er das kann.
Und letztlich gilt es, gegen die Chiefs 60 Minuten fehlerfrei zu bleiben. Und was bei den Chiefs auch nicht vergessen werden darf, die haben ein exzellentes Defensive Backfield. Und das hat mich heute gewundert, dass Trent McDuffie, einer der besten Cornerbacks der gesamten NFL, keine Booth oder keinen Pod bekommen hat und einfach so mitten in der Meute gesessen ist. Und ich glaube, es wird nicht mehr oft der Fall sein, dass Trent McDuffie unter den Leuten sitzen muss.
Carson Wentz hatte gestern sogar eine Booth und da dachte ich mir auch, irgendwie komisch, den Backup-Quarterback.
Die Rotations muss man nicht verstehen. Ja,
ganz komisch. Also allein schon von dem Gedanken eigentlich so, ich meine, jetzt in der letzten Woche von der Saison, da gibt es wahrscheinlich auch nicht mehr viel Rivalität, aber irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht, ob ich den da hingesetzt hätte, aber ja, die Medien, die stehen wahrscheinlich mehr auf den Wentz oder
trotzdem,
fand ich interessant.
Jetzt ist wahrscheinlich doof von mir, Trent McDuffie nicht angesprochen zu haben. Die Chance wird sie nicht mehr ganz so häufig ergeben, fürchte ich. Unabhängig davon, wir sind bei den X-Factors, bei den Eagles und ihr habt hier tatsächlich 2 mitgebracht und es sind 2 schwere Jungs, mit denen ich auch sprechen durfte, sprechen wollte, weil ich glaube, dass dieses Spiel, wie so viele andere, auch an den Lions mitentschieden wird. Und natürlich hat der Quarterback größeren Anteil daran als jede andere Position. Aber die Leute, die blocken oder zum Quarterback durchbrechen, auf die wird es entsprechend auch ankommen. Und eine der richtig coolen Geschichten der aktuellen NFL-Saison hat mit der Eagles Offensive Line zu tun und mit der Exzellenz von Line-Coach Jeff Stoutland. Und dass er dann eben einfach Ausschussware bei einem anderen Team de facto vergoldet und zu einem wichtigen Teil der Offensive Line umfunktioniert, das ist eben auch Coaching mit Material, das andere schon nicht mehr haben wollten, zu arbeiten und es besser zu machen. Und Material hört sich jetzt gegenüber einem Menschen furchtbar an, das ist auch nicht so gemeint. Aber es war letztlich so, dass Mekhi Becton, der Right Guard der Philadelphia Eagles, eigentlich hätte Franchise Left Tackle der New York Jets sein sollen. Und wir haben heute schon darüber geredet, wenn diese NFL-Saison den Verantwortlichen etwas gelehrt haben sollte, dann vermutlich, dass man dass es auf die Umstände ankommt, die kann man kontrollieren, aber dass man manchmal auch mehr Geduld haben muss. Mekhi Becton ist an Stelle 11 im NFL-Draft 2020 geholt worden, auf Left Tackle reingeworfen, zwar schwere Verletzungen, irgendwie hat man ihm da nicht zugetraut, dass er da jetzt nochmal großen Unterschied machen könnte oder machen wird, hat die 50-Year-Option nicht gezogen, deswegen spielt er jetzt bei den Philadelphia Eagles mit einem One-Year-Prove-It-Deal und glaub, wenn er was gezeigt hat, dann, dass er nicht nur anpassungsfähig ist, sondern eben auch sehr wohl ein Difference-Maker. Und mit diesem Mekhi Becton habe ich mich unterhalten. Würde vorschlagen, wir hören kurz rein und plaudern dann drüber.
Here with Mekhi Becton. Mekhi, you're one of the feel-good stories of the year, especially for the Eagles. I know, former first-round pick, supposed franchise left tackle for the Jets, didn't work out. Now you're a right guard and you've been excelling at the very, very highest level. How do you look at this campaign that lies behind you and hopefully will end successfully on Sunday?
We just got to keep doing what we've been doing all year. We can't try to make it bigger than what it is. And we just got to keep stay on our technique and stay on our fundamentals and be detailed and do it together. So
we love our linemen on our podcast, Win Today Football Clock. We just had one of Europe's premier line coaches explain us the intricacies of the position. And of course, everybody's marveling at Jeff Stoutland. But from your perspective, how difficult was it to change from the left side to the right side? What kind of movements did you have to adjust?
It's a huge difference because you're just trying to, it's like you're flipping everything. So it's like it's a huge difference from your body used to going one way, but then you got to flip it and make your body go the other way. So it's definitely a huge difference from one side to the other. It's similar on the defensive side as well. They have different sides as well too. So
was there a time or was there a game where it felt like it clicked, where you thought, okay, now I've arrived, now I'm a right guard?
I would say after that Brazil game we had, that's when I felt like everything started to click.
The important thing, of course, on Sunday is going to be holding the defensive line and the front seven in check. And there's a certain perennial all-pro lineman opposite of you sometimes. I mean, they're shifting him around a lot. If Chris Jones indeed lines up opposite to you, what are the things that you're trying to look for to get a step on him or to be one step ahead of him, as difficult as it is?
It's just a lot of cues that I got to look at on film that I've been watching all week. So I just got to be ready when those cues come up.
What would, and talking more generally, what would some of those cues be, just to educate people at home? Are you looking at shoulders? Are you looking at hands? Are you looking at knees?
It's a lot of different things that he do that I got to look at. It's not just one thing I got to pinpoint.
Obviously, you've had your highs and lows in your career. Now you're back on a high and you're one step away from reaching the ultimate goal. What would a Lombardi Trophy mean to you personally?
I mean a lot, man. It'll be a great thing because, you know, a lot of people don't really get that chance to do it. So it'll be a great feeling for sure.
Wish you all the best in the call.
Thank you.
Thank you so much.
Und warum Mekhi Becton mein X-Factor ist, das habe ich vielleicht vor dem Interview nicht ganz so genau dargelegt. Wenn wir uns die vergangene Super Bowl vergegenwärtigen, den letzten Drive der 49ers, wo Brock Purdy überhastet einen Ball wegwerfen musste, obwohl Brandon Ayuk ganz weit offen war. Wo kam der Pressure her? Über die rechte Seite der Offensive Line. Welches Gap hat Chris Jones attackiert, dass das ihm der Right Guard gegeben hat? Und es wird wahrscheinlich so sein, dass Mekhi Becton sehr viel Chris Jones zu sehen bekommt am kommenden Sonntag und dann eben ohne diesen Hintergrund zu haben, sein ganzes Leben schon dort gespielt zu haben und genau zu wissen, was man in solchen Situationen zu machen ist. Und er hat es auch perfekt erklärt, dieser Richtungswechsel, das kann man sich, keine Ahnung, wenn man das ganze Leben lang was mit der linken Hand gemacht hat und das dann auf einmal versucht mal mit der Offhand euren Hintern zu wischen, ja? Und so ist es im Endeffekt mit Seitenwechsel.
Ja, vor allem für O-Liner, wir haben gestern oder vorgestern schon drüber geredet, dass da eben auf jeden Innenstoff ankommt und dass das halt einfach solche Gewohnheitstiere sind. Ich meine, die machen jeden einzelnen Schritt so oft in ihrem Leben und meistens dann halt eben auf der einen Seite, wo sie die meiste Zeit von ihrem Leben spielen, und wenn man das dann alles auf einmal flippt, auf einmal fühlt sich der Dreipunktstand oder der Stance einfach nicht mehr so an, wie er eigentlich sich anfühlt. Das ist schon mal komisch. Und auf einmal muss man mit dem anderen Fuß zuerst steigen. Das ist doppelt komisch. Und auf einmal ist die andere Hand, die Inside Hand, nochmal komischer. Also all diese Sachen für solche extremen Gewohnheitstiere wie O-Liner ist halt natürlich eine riesen Umstellung. Und aber cool zu sehen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass einfach dieser Szeneriewechsel für ihn sehr viel geholfen hat, einfach von den Jets weg rein zu den Eagles quasi. Oft ist das alles, was es braucht. Ich meine, er ist nicht die erste Story, wo man dachte, oh, vielleicht, ich habe selber mit einem gemeinsam gespielt, mit dem Pugh, der war Left Guard bei uns und der war davor, glaube ich, bei den Giants und ist dann nach seinem Rookie-Deal auch zu uns gekommen. Und
Justin Pugh,
genau, ist da quasi nochmal in sich, ist nochmal aufgegangen. Er hat das selber auch so erzählt, dass er sehr unglücklich war und dass einfach dieser Szeneriewechsel und Coaching-Staff-Wechsel und all das einfach geholfen hat, quasi nochmal eine andere Perspektive auf das Ganze zu bekommen und nochmal mit mehr Hunger. Und vielleicht ist das bei ihm auch, ich lege ihm da gerade Worte in den Mund, aber vielleicht ist es ja recht ähnlich bei ihm gewesen.
Wollte sich auch nicht ganz in die Karten blicken lassen. Hat auf jeden Fall gemeint, er wird noch viel Video schauen müssen wegen verräterischen Dingen, auf die er sich dann entsprechend einstellen kann. Was mir nur aufgefallen ist, das dürfte schon auch hinkommen, was dann in der Größe und Gewichtsklasse bei ihm angegeben ist. 2,1 Meter groß, 165 Kilogramm schwer. Also wenn diese Walze im positivsten aller Sinne auf dich zurollt, dann weißt du auch, was dir als Defensive Lineman dann getroffen. Also es wird ein ultra spannendes Matchup werden, wie Mekhi Becton dann, so glauben wir, öfter als nicht gegen Chris Jones performen wird. Und auf der anderen Seite ist es dann natürlich auch die Defensive Line der Philadelphia Eagles, die zum X-Factor wird, beziehungsweise auch das Contain generell, wenn Mahomes dann wieder mal dazu sich entscheidet abzuheben und einen seiner gefürchteten Scrambles vor allem in den Playoffs dann zu lancieren. Deswegen war es uns ein Anliegen, mit einem Front-Seven-Spieler zu sprechen. Und da gibt es einen extrem spannenden, der bereits zum zweiten Mal Super Bowl Luft wird schnuppern dürfen, nämlich Jordan Davis. Der ist in der Mitte der Defensive Line zwischen der Philadelphia Eagles, das Ganze neben Jalen Carter. Das ist der mächtige Mann, der auch Raum und Kräfte binden soll, damit dann Jalen Carter eben auch sein Ding machen kann. Auch ein Berg von einem Mann, 1,98 groß, 152 Kilogramm schwer. Und als wir ihn zum Interview gebeten haben, ist am anderen Tisch gerade ein Kartenspiel ausgebrochen. Dann denkt man schon, der läuft mir jetzt weg. Und war dann aber ultra freundlich und gesagt, du, ich mach das Interview mit dir und spiel einfach nebenbei Karten. Was mir als jemand, der überhaupt nicht multitasken kann, total imponiert hat. Aber Jordan Davis ist stellvertretend für diese Front Seven und für auch dieses Contain Mahomes Game einer meiner X-Factor. Und deswegen wollen wir bei ihm auch noch reinhören. Jordan Davis im Interview mit Winter Day Football O'Clock.
Jordan, this is multitasking at its finest. You're in a card game, but you're also answering questions. How would you rate your multitasking game?
It's probably terrible. And, you know, my attention is probably going to be focused on the card game more so than the questions, but I'm going to do my best.
You're one of the premier defenders on this team. You're one of the big men that needs to collapse the pocket. How important will your individual effort be in the grand scheme of things when it comes to defeating the Chiefs?
Well, you know, we have to go in there. We have to do our jobs that we've been doing all year. And, you know, I think that nose guard is definitely the more underrated positions on defense because, you know, you take up a lot of double teams, especially in the run game, and you really got to sacrifice. And you have to be a selfless player to be a great nose tackle. And, you know, I understand that from a lot of players. I understand that from a lot of – you threw that out?
Yeah, you did.
I understand that, you know, you have to go out there and you have to give your best effort. And I always say two on me, somebody's free. And that means that, you know, if I have a double team, somebody's free to make a play. Somebody like a linebacker, somebody like the end. It doesn't really matter. So, you know, it's a game. It takes all 11.
How do you try to complement the other rushes?
Just be where you're supposed to be. You don't want to rush too high, especially with Pat Mahomes. You don't want to, you know, you just want to collapse the pocket and make sure that he's trapped in there. But, you know, Patrick Mahomes is a great player, and, you know, he has that ability to make plays and extend plays outside the pocket. And so for him to go out there and, you know, he's playing with confidence. This is the last game, so he's going to be running around all over the place. But at the end of the day, you know, we have to make sure that we do our job.
We all know that he tends to break off big runs in the playoffs, Mahomes, that is. How often has the word discipline and the word maybe patience been preached in a meeting so far leading up to the game?
That's one of our core values, is just being disciplined and having, you know, detail. But, you know, when we go out there, you know, you play against a dynamic player like Patrick Mahomes and the Chiefs offense. We're not taking anything away from the receivers or the O-line or the running back because they have it all. But, you know, when you go out there, you play a dynamic team like that, you have to go out there and you have to really be disciplined because they're a disciplined team. They're well coached by Andy Reid. They go out there, they execute well, and they make plays. And, you know, that's what they're supposed to do. They're an explosive offense. But, you know, as a defense, we have to make sure that we continue doing our job and we have to go out there, you know, we have to execute. The victory goes to the team that makes the fewest mistakes.
I only got two more questions left and then I'll leave you to the card game. Sunday will be your eighth playoff game in 3 years. It's basically half a regular season only in the playoffs. What kind of toll has this taken on your body?
You know, grateful that, you know, we're still going through this season healthy. You know, we have one more game to play, knock on wood, but, you know, we just want to make sure that we go out there and, you know, we give our best effort. You know, you don't want to play half-stepping. You don't want to go out there and fear what could be. You know, we always believe in Murphy's Law. And, you know, if you think about what bad could happen, then you're not going to be focused on the game. So you have to go out there and play with the utmost confidence. It's the last game. You got to lay it on the line.
One thing that I've always been fascinated with is not only hand placement, but the sheer size of hands. Just to give listeners and viewers at home an impression, could you just hold up your hand? Could you film this? This is, holy moly, this is what a defensive lineman's hands look like. Not giving away your hand, so thank you very much for doing this. All the best for the game.
Thank you.
Einfach bei der Hand gleich mal einhaken. Das ist so, wie wenn ich meine Hand auf den Kanaldeckel lege. Und wo man denkt, ah ja, okay, es gibt halt, es ist auf die Gefahr, dass ich mich da immer wieder wiederhole, aber von diesem Größe-Thema bin ich so fasziniert, dass einfach so große Menschen dann gleichzeitig so athletisch sein können und so explosiv. Gibt es bei dir noch Momente, wo du denkst, boah, das ist eine mega Wingspan oder das ist eine krass große Hand oder das ist ein krass großer Bizeps, oder ist Größe bei dir noch etwas, das dich fasziniert in der NFL?
Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob ich auf Wingspan oder irgend sowas schaue, aber natürlich, wenn da irgend so ein D-Tackle oder irgend so ein Offensive Tackle, also wirklich die Größten am Feld quasi, an einem vorbeigehen oder wenn der neu beim Team ist oder so, sicher fällt einem das auf. Bei D-Rob zum Beispiel ist mir aufgefallen. Ja, das sind einfach spezielle Menschen und so wie du gesagt hast, dass die sich dann trotzdem so bewegen können, das ist natürlich brutal. Was man aber auch dazu sagen muss, nur weil er lange Arme hat oder nur weil er große Hände hat oder so, ist er nicht der Spieler, der er ist, weißt du, wie ich meine. Deshalb, auch auf der Position gibt's viel, weil wir vorher über viel geredet haben und die Disziplin, die er die ganze Zeit angesprochen hat, by the way, das hat der Linebacker von den Chiefs auch angesprochen und das wollte ich vorher schon kurz sagen, eigentlich, dass Defense spielen ist eigentlich, dass jeder seinen Job macht. Also wirklich 11 Leute am Feld müssen ihren Job machen. Wenn das dein Gap ist, dann ist das dein Gap. Und solange das alles gemacht wird, kann eigentlich wer auch immer gegenüber von dir stehen. Und es sollte egal sein. Aber natürlich spielt dann noch die Rolle, okay, wenn Jalen Carter einfach stärker ist als der Guard, ja gut, dann wird es eine lange Nacht für den Guard. Aber ja, sehr schlaues Interview und hat nicht nur große Hände und deshalb ja, auf jeden Fall toller Spieler, glaube ich.
Der X-Factor, Teil 2 für mich. Jordan Davis neben Mekhi Becton und das ist auch der Abschluss unserer sportlichen Vorschau, in der hoffentlich für sowohl Chiefs-Fans als auch Eagles-Fans, aber vor allem auch Interessierte an Super Bowl 59 was mit dabei war. Wir haben noch eine Folge geplant, ein Super Bowl-Update Nummer 5 und da können wir eines vorwegnehmen. Es wird, nachdem es auch keine Media Availabilities mehr geben wird, zur Abwechslung mal nicht um Spieler und Coaches gehen, sondern es wird im weitesten Sinne um Internationalität gehen. Da haben wir schon ein paar Dinge vorbereitet, aber morgen auch noch einen Termin, der sehr spannend wird, von dem wir euch dann am Samstagmorgen eurer Zeit wissen lassen, wenn dann das letzte der 5 Super Bowl Updates erscheint. Für den Moment reicht es mir. Ich werde auch keinen Siegestipp abbringen. Das halte ich eh für schwachsinnig, weil ich die Partie sich gerne entwickeln lasse. Sag einfach nur, danke wie immer, dass du so lange, so ausführlich Zeit genommen hast, freiwillig mit mir zu reden.
Jawohl, gerne. Football.